Herzlich willkommen, mein Name ist Jana Mello-Wagner und Sie hören Vorwahl mit Haus und Grund, den Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Wie immer mit dabei ist Haus- und Grundpräsident Herr Kai Warnecke. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Mello-Wagner.
Und zu Gast bei uns ist heute Herr Jan-Marco Lukczak, Kreisvorsitzender der CDU Tempelhof-Schöneberg aus dem Vorwahlgebiet 030. Ein waschechter Berliner also. Schönen guten Tag.
So ist es, waschechter Berliner. Hallo, freue mich bei Ihnen zu sein.
Sie sind seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und Spitzenkandidat der Berliner CDU für den Bundestagswahlkampf und zudem auch noch seit 2021 Landesschatzmeister Ihrer Partei. Außerdem sind Sie im Bundestag ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und gleichzeitig auch stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss, wo es ja um das Mietrecht geht. Ja, wo es verhandelt wird. Ein ausgesprochener Experte also für unsere heutige Folge. Herr Lukczak, für Herrn Warnecke müssen wir ja eigentlich sowieso immer ein bisschen Werbung für Berlin machen. Aber wir sind jetzt mal ganz konkret. Warum sollte man denn einmal im Leben in Ihrem Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg gewesen sein?
Also für meinen Wahlkreis mache ich natürlich sehr, sehr gerne Werbung, wie wahrscheinlich jeder Kandidat sagt, ist das natürlich der schönste Wahlkreis, den wir überhaupt haben, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Aber mein Wahlkreis zeichnet sich schon vor allem dadurch aus, es ist halt von einer unheimlich großen Vielfalt. Also es geht vom KDW, also wirklich sehr urbane, bunte, hippe Kieze, die wir dort haben, mit sehr viel Kultur und Cafés, also wirklich sehr, sehr modern und urban. Und gleichzeitig haben wir eben auch die Einfamilienhausgebiete im Süden, in Lichtenrade, in Marienfelde, wo wir eine große Nähe zur Natur haben, wo so ein bisschen beschauliches Leben da ist. Und dazwischen ist das Tempelhofer Feld und da atmet man den Geist der Freiheit, den Platz der Luftbrücke, diesen unbändigen Freiheitswillen, die Berliner damals gezeigt haben. All das findet sich in meinem Wahlkreis.
Waren Sie denn zufällig auch auf dem Tempelhofer Feld, als das Ampelaus bekannt wurde? Oder was haben Sie da gerade getan?
Den Abend habe ich tatsächlich noch sehr genau in Erinnerung. Ich war damals in einer Veranstaltung abends bei einem Abendessen, wo wir politisch diskutiert haben und dann poppten auf einmal auf meinem Handy wie auch den Handys der anderen so die Nachrichten auf. Ja, und jetzt stellt sich Olaf Scholz vor die Kameras im Bundeskanzleramt und war da mehr oder weniger bei der Bildzeitung ja live mitzuverfolgen die ganzen Minuten und Stunden vorher. Und das haben wir dann alle auch mitverfolgt. Also die Veranstaltung war mehr oder weniger zu Ende, weil alle auf ihre Handys geschaut haben und es war von Anfang an klar, das ist eine Zäsur. Jetzt gibt's Neuwahlen und das ist dann eben auch die Chance für den Politikwechsel. Deswegen bin ich dann sehr, sehr schnell dann auch an dem Abend, habe ich mich dann verabschiedet, weil dann schon mehr oder weniger die Vorbereitung gleich losging.
Und was haben Sie dabei ganz persönlich empfunden?
Also ich war nicht sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, sondern das hat sich ja abgezeichnet. Es war eigentlich nur die Frage, wann passiert das? Und es verdichteten sich ja in den Tagen zuvor auch schon die Hinweise, wann das möglicherweise sein könnte. Und insofern nochmal war ich nicht überrascht. Ich war aber erleichtert, weil ich fand dieses wirklich unwürdige Hin und Her, das Gestreite, das Gezerre, das war einfach ein Stillstand und das hat, glaube ich, der Politik im Ansehen und auch den Institutionen, die wir im Land haben, wirklich geschadet und deswegen war ich sehr, sehr froh, gar nicht so sehr aus der parteipolitischen Perspektive, das natürlich auch, aber einfach als Bürger dieses Landes, dass es jetzt endlich nach vorwärts wieder gehen kann.
Alles klar, also höre ich heraus, dass Sie doch meinen, dass das trotz des sehr kalten Straßenwahlkampfs eher eine gute Entscheidung für Deutschland war, oder?
Also ich freue mich über die Neuwahlen, weil wir wirklich die Chance haben, jetzt Dinge zu verändern. Wir treten ja als Union an für einen Politikwechsel, der, glaube ich, in ganz vielen Bereichen notwendig ist. Wenn ich mir die wirtschaftlichen Daten anschaue, wo wir das zweite Jahr in Folge in der Rezession sind, wenn ich das Thema Migration mir anschaue, innere Sicherheit, also und auch natürlich das Thema Bauen und Wohnen, darüber werden wir bestimmt noch sprechen. Da sind einfach viele Dinge, die jetzt geändert werden müssen und deswegen, da hole ich mir sehr gerne kalte Füße für. Wir in Berlin sind ja sowieso jetzt gewohnt, im Winter Wahl zu kämpfen. Jedenfalls haben wir schon zwei Winterwahlkämpfe jetzt gehabt in den letzten beiden Jahren. Beide waren auch erfolgreich und deswegen bin ich ganz optimistisch, dass auch dieser Winterwahlkampf wieder erfolgreich ausgehen wird.
Was kommt denn da so in der nächsten Wahlperiode auf uns zu? Also Sie haben gerade schon ein paar Themen genannt, zum Beispiel die Mietpreisbremse, das Heizungsgesetz, sowie der Wunsch nach den eigenen vier Wänden und die Kosten des Bauens, die diesen Traum ja dann leider oft platzen lassen. Aber wie gesagt, über all diese Themen wollen wir gleich sprechen. Steigen wir doch erstmal mit dem Wahlprogramm der CDU und dem Kapitel ein, Deutschland ist Mieterland. Hier steht nämlich so einiges, aber irgendwie nichts von der Abschaffung der Mietpreisbremse. Herr Lukczak, Wird die denn nun doch verlängert oder?
Also Deutschland ist Mieteland, das kommt in unserem Programm als Aussage vor, nicht als Überschrift. Es ist einfach eine Beschreibung der Realität. Ich will aber auch klar sagen, wir als Union sind ja immer die Partei auch des Eigentums gewesen. Wir wollen eigentlich aus einem Mieterland ein Eigentümerland machen. Ich finde es persönlich jetzt wirklich inakzeptabel, dass wir in Deutschland das Schlusslicht sind bei der Eigentumsquote in ganz Europa. Und ich glaube, da müssen wir uns hin verändern. Und natürlich, weil auch Deutschland ein Mieterland ist, sagen wir auch immer klar, natürlich brauchen wir starke soziale Leitplanken im Mietrecht. Das ist ja völlig klar. Aber speziell mit Blick auf die Mietpreisbremse ist meine kritische Haltung, glaube ich, da bekannt. Wir müssen uns einfach den Zustand ansehen. Die Mietpreisbremse, die ist ja gar nicht zielgenau. Sie ist an vielen Stellen eben sozial ungerecht, weil am Ende Menschen geholfen wird, die ein hohes Einkommen haben, die sich ohne weiteres eine auch teurere Mietwohnung leisten können, und die alleinerziehende Mutter, die Krankenschwester, der Busfahrer, die fallen am Ende durchs Raster. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns sehr genau überlegen, was tun wir, um Menschen vor steigenden Mieten zu schützen? Was ist ein guter, ein wirksamer Mechanismus? Und ich bin immer, also wirklich zutiefst davon überzeugt, dass wir uns nicht mit dieser Diskussion über die Symptome aufhalten müssen, sondern wir müssen unsere politische Kraft auch darauf konzentrieren, dass wir das Problem auch an den Ursachen auch anpacken und lösen. Und deswegen glaube ich, nicht so sehr ist unser Problem, dass wir zu wenig Regulierung haben, sondern wir haben zu wenig Wohnungen im Land. Und deswegen glaube ich, müssen wir alles darauf konzentrieren und unsere Kraft darauf verwenden, dass wir in Deutschland mehr, schneller und kostengünstiger bauen können. Das hilft den Menschen. Aber jetzt noch die Mietpreisbremse zu verlängern, zu verschärfen, einen Mietendeckel noch zu machen, was die Grünen und die SPD wollen, das hilft den Menschen am Ende nicht, sondern ganz im Gegenteil, es schadet ihnen an ganz vielen Stellen, weil eben nicht mehr investiert wird in den Bau von neuen bezahlbaren Wohnungen.
Ja. Herr Warnecke, haben Sie noch was dazu zu sagen?
Ja, ich glaube, notgedrungen. So, von Berufswegen muss ich dazu was sagen. Also das Faszinierende ist, wir haben uns jetzt gerade nochmal die genauen Zahlen angeguckt, und obwohl Sie ja Ihre kritische Stimme immer zur Mietpreisbremse erheben, ist es und viele Kollegen in der Unionsfraktion ja ganz klar positiv über die Mietpreisbremse reden, ist gerade Ihr Wahlkreis einer, wo man sagen könnte, ach, da habe ich Verständnis für den Abgeordneten Luktschak, wenn der sich für die Mietpreisbremse einsetzt. Denn wenn man die reinen nackten Zahlen anguckt, haben wir in Deutschland flächendeckend kein Problem, mit Ausnahme von drei Städten. Freiburg, München und, Sie ahnen es, Berlin. Und gerade rund um das KDW ist es tatsächlich so, wir haben es jetzt mal aufgegliedert, ganz frisch letzte Woche, und uns angeguckt, wo ist die Bezahlbarkeit des Wohnens gegeben oder nicht. Und das Irrsinnige ist, Familien haben tatsächlich sogar in Berlin nur dann ein Problem, wenn sie umgezogen sind. Die Hauptgruppe derjenigen, die über 30% ihres Nettoeinkommens für eine Miete ausgeben müssen, sind Alleinlebende, die in den letzten Jahren umgezogen sind, und zwar genau hier in Berlin. Also insofern, man kann schon sehr genau sagen, wem man eigentlich unter die Arme greifen muss und wer ein Problem hat. Und bei den Alleinlebenden ist nicht das Problem, dass die Wohnungen so teuer sind, sondern dass sie natürlich vergleichsweise geringe Haushaltseinkommen haben. Und das liegt eben auch daran, dass Alleinlebende häufig Rentnerinnen und Rentner sind. Das heißt, man könnte jetzt also sagen, Mensch, bei Herrn Luktschak hat man Verständnis dafür, dass er ein Plädoyer für die Mietpreisbremse erhebt angesichts seines Wahlkreises. Trotzdem haben Sie diese differenzierte Sicht. Und wir würden uns deswegen darüber freuen, wenn wir in der nächsten Legislaturperiode darüber debattieren können, wie wir wirklich diejenigen ins Visier nehmen können, die eine finanzielle Herausforderung zu stemmen haben. Das wäre auch eine Lösung für Ihren Wahlkreis. Und dabei dann dieses ja doch, ja, politisch sehr geliebte Wort der Mietpreisbremse mal hinter uns lassen können. Ich weiß nicht, wie Sie die Einschätzung da haben, aber wir denken ja nun auch mittlerweile mit Blick auf das Verfassungsgerichtsurteil, na, die ersten 5 Jahre waren okay, jetzt haben wir nochmal 5 Jahre gehabt, und die nächste Regierung, wenn sie sagt, wir wollen wieder Mietpreisbremse haben, hätte ja dann schon die dritte Mietpreisbremse in Folge, wo ich jetzt sagen würde, auch nach unserer Meinung, so wie wir das Verfassungsgericht lesen, ist dann sowieso Schluss. Dann wäre es doch eigentlich ganz gut, erst einen Übergang zu machen, damit es nicht auf einmal aufgehoben wird und dann auch die Mieterinnen und Mieter im Regen stehen.
Also es ist in der Tat so, also insbesondere Berlin ist ja eine Mieterstadt. 83% der Menschen wohnen hier zur Miete. Das ist in meinem Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg ganz genauso. Und natürlich werde ich für meine sehr klare Position oftmals da auch angefeindet. Also ich habe es gerade heute Morgen wieder ein Video von meinem Gegenkandidaten von den Grünen gesehen, der mich genau für diese Position angreift, dass ich da irgendwie die Mieterinnen und Mieter nicht irgendwie unterstützen würde. Das ist ja gar nicht der Fall. Ich sage, in jeder meiner Reden, dass wir starke soziale Leitplanken brauchen. Und das finde ich auch richtig. Aber sie müssen eben zielgenau sein. Und es ist genau so, wie Sie das sagen. Was passiert denn heute, wenn sich Menschen auf eine Wohnung bewerben? Und in Berlin ist das so, da bewerben sich 500, 600 und mehr Menschen auf eine Wohnung. Was macht ein Unternehmen, was macht ein Vermieter? Er guckt sich an, wer ist das? Und da fallen dann erstmal schon mal locker 450 Personen raus, weil die entsprechende Bonität nicht haben. Das ist das entscheidende Merkmal ganz häufig für diejenigen, die vermieten. So, und das kann man ihnen auch nicht verwehren, weil man natürlich ein Mietverhältnis haben will, was funktioniert.
Ich muss ganz klar sagen, das war gesetzlich gefordert. Sie haben ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das gilt in Deutschland und das Kriterium für den Vermieter ist die Bonität.
So, und bei denjenigen, wenn sich da 500 Menschen bewerben, da bleiben dann, wenn in dem ersten Schritt 450 rausgefallen sind, da ist eben genau, die alleinerziehende Mutter ist da drunter, die Krankenschwester ist da drunter, der Pfleger, die sind alle da schon im ersten Schritt raus. Und übrig bleiben diejenigen, ich überspitze es mal ein wenig populistisch, die Doppelverdiener ohne Kinder, die bleiben übrig so. Und die kriegen dann die sozusagen subventionierte, nämlich durch die Mietpreisbremse preisabgesenkte Wohnung. Und ehrlich gesagt, das hat ja nichts mit sozialer Zielgenauigkeit zu tun, sondern wir unterstützen am Ende Menschen, die eigentlich sich mehr leisten könnten, ja, und die leisten sich jetzt mehr, nämlich mehr Quadratmeter. So, und das ist einfach nicht zielgenau. So, und deswegen glaube ich, müssen wir diesen Mechanismus einfach überdenken. Der passt so einfach nicht in diese Landschaft, finde ich.
Also da kommt für mich gleich die spannende Folgefrage. Das ist ja eine absolut sachliche Analyse. Jetzt brauchen Sie nur noch einen Koalitionspartner, der genauso sachlich an das Thema rangeht. Ne? Wissen Sie schon, wen Sie da am liebsten haben wollen? Also mir fällt nämlich keiner ein, der da potenziell mit Ihnen an das Thema so rangehen könnte.
Ja, also wir haben ja, also die Auswahl ist ja nicht so besonders ausgeprägt, muss man sagen. Ja, ja. Gibt ja nur SPD, Grüne und FDP. Wenn die FDP reinkommt, dann hätten wir, glaube ich, an der Stelle wahrscheinlich weniger Probleme. Man muss halt einfach nur sagen, die FDP kratzt an der 5%-Hürde und auch für alle Hörerinnen und Hörer, man muss sich halt eben überlegen, macht man dort sein Kreuz? Es könnte eben verschenkt sein, wenn am Ende nur 4,5% rauskommen. Und deswegen werbe ich natürlich für eine starke Unionsregierung. Und je mehr Prozente wir am Ende bei der Bundestagswahl bekommen, desto mehr können wir auch von unseren Inhalten durchsetzen. Aber Sie haben völlig recht, SPD und Grüne haben ganz andere Vorstellungen. Sie wollen mehr Regulierung, sie wollen die Mietpreisbremse dauerhaft installieren, sie wollen sie verschärfen, sie wollen sie mit einem Mietendeckel nochmal kombinieren. Die Betrachtungszeitraum bei der ortsüblichen Vergleichsmiete soll ausgeweitet werden und viele, viele Dinge mehr. Was am Ende, glaube ich, dazu führt, dass das Grundproblem, dass wir zu wenig Wohnungen im Land haben, nicht gelöst wird. Ganz im Gegenteil, es wird noch zusätzlich verschärft. Und deswegen denke ich jetzt auch gerade in diesen Wochen des Wahlkampfes ja nicht so sehr an irgendwelche Koalitionsoptionen, sondern ich denke daran, wie kann ich meine Position, die Position der Union raustragen zu den Wählerinnen und Wählern und sie davon überzeugen, dass das die richtige Position ist und dass es für sie auch der Weg ist, gegen die steigenden Mieten etwas zu tun und idealerweise dann eben auch das Kreuz bei der Union zu machen.
Die Frage zu der Koalition kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass wir bei Haus und Grund in der Zeit vor der Ampel unter Frau Merkel dann immer genau bei den Themen, Frau Mello-Wagner hatte es ja vorgestellt, wofür Sie politisch engagiert sind und was uns betrifft, Bauen und Justiz, da waren natürlich gerne mal dann die Koalitions- oder ihr Koalitionspartner von der Union damals, die diese Häuser bekommen haben. Und dann kamen eben von der SPD die mietrechtlichen Vorschläge. Und das Bauen war auch immer stark fokussiert auf die SPD. So, irgendwann denkt man mal, also ich sag mal so, wenn die Union jetzt so klare und gute Gedanken hat, hoffentlich ergreift sie auch mal die Chance und nimmt sich eins dieser Ressorts, wie man dazu so schön sagt.
Ich bin von Hause aus ja Jurist, bin Rechtsanwalt und habe deswegen in der Tat seit 2009, seitdem darf ich dem Bundestag angehören, immer sehr in der Rechtspolitik gearbeitet, zuletzt auch als rechtspolitischer Sprecher und vor allen Dingen immer dieses Thema Mietrecht betreut. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe da immer ein bisschen drunter gelitten, dass das Justizressort immer in der Hand der SPD in dieser Zeit war. Das war ein unheimlicher Kampf immer mit denen, weil die ganz andere Vorstellungen hatten, ordnungspolitische Vorstellungen, das Verhältnis von Staat zu Gesellschaft und natürlich eben auch im Mietrecht. Und ich weiß, der seinerzeitige Staatssekretär hat mal zu mir gesagt, ich sei sein schwierigster Abgeordneter, weil ich immer so gegengehalten habe. Also ich habe das ehrlich gesagt als Kompliment verstanden, weil es in der Tat ja in der Politik darum geht, für seine Überzeugung auch einzustehen. Und ich bin eben jemand, der für Freiheit eintritt, der für Eigenverantwortung antritt, der in der sozialen Marktwirtschaft eben beide Seiten betont. Das Soziale selbstverständlich, Menschen, die sich nicht helfen können selbst, denen müssen wir helfen, die wollen wir unterstützen. Aber es geht eben auch um Markt und Wettbewerb. Und um Wohlstandssicherung. Und ich finde, die soziale Marktwirtschaft zeigt die Geschichte das beste Instrument, um einen Ausgleich zwischen dem individuellen Interessen und zwischen dem Gemeinwohl herzustellen. Und ja, und dafür kämpfe ich im Deutschen Bundestag, habe in der Vergangenheit gekämpft. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir das Justizressort, weil das ein wirkliches Gestaltungsressort ist, tatsächlich auch einmal übernehmen würden.
Oh, da würde ich mich auch sehr freuen. Habe ich fast gar nichts mehr zu tun dann wahrscheinlich, ne?
Herr Luktschak, ein Thema, was Herrn Warnecke und auch die 939.000, ich habe recherchiert, Mitglieder, die er vertritt, brennend interessiert, ist der Mietspiegel. Und wir haben gerade schon von Koalitionen gesprochen. Was glauben Sie denn, wie wird das Ergebnis nach den Koalitionsverhandlungen sein? Denn zum Beispiel fordert ja die SPD die Ausweitung des Betrachtungszeitraums auf 10 Jahre.
Ja, in der Tat. Also die SPD wie auch die Grünen, ich hatte ja gerade 2, 3 Punkte genannt, haben beim Mietrecht Vorstellungen, dass man eben wesentlich schärfer noch einmal regulieren muss. Also meine politische Analyse ist, dass dieses Thema, weil es natürlich für viele Menschen eine hohe Relevanz hat, weil es sie existenziell betrifft und damit auch Sorgen, Ängste und Nöte auch verbunden sind, dass das ganz gezielt versucht wird, im Wahlkampf auch auszunutzen. Ich finde das persönlich nicht richtig. Ich finde, man sollte keinen Wahlkampf machen mit den Ängsten der Menschen, sondern man sollte einfach sich darauf konzentrieren, was ist denn jetzt in der Sache fachlich das beste Instrument, um steigende Mieten wirklich auch in den Griff zu bekommen. So, und der Betrachtungszeitraum beim Mietspiegel ist eine Diskussion, die wir lange führen. Ist ja in den letzten zurückliegenden Jahren ja schon einmal verändert worden von 4 auf 6 Jahre. Aber diese Forderung, es auf 10 Jahre den Betrachtungszeitraum auszuweiten oder andere gehen ja noch weiter, 20 Jahre beziehungsweise alle Mieten dort einzubeziehen, das verändert ja die Funktion des Mietspiegels. Der Mietspiegel hat ja eigentlich die Funktion, Transparenz herzustellen auf dem Markt. Also Vermietern wie Mietern anzuzeigen, was ist denn jetzt eigentlich eine marktübliche Miete. Wenn ich jetzt aber die letzten 10, 20 oder alle Mieten einbeziehe, hat das natürlich mit der aktuellen Lage auf dem Wohnungsmarkt gar nichts mehr zu tun. Sondern dann ist es am Ende ein Instrument, um Mieten irgendwie in den Griff zu bekommen. So, und das ist einfach nicht die Funktion des Mietspiegels. Historisch nicht und auch gesetzlich systematisch nicht. So, und deswegen bin ich da sehr kritisch, weil die Folge dessen ja auch wäre, je nachdem, wie weit man den Betrachtungszeitraum zieht, dass die ortsübliche Vergleichsmiete in bestimmten Bereichen sogar sinken würde. Das heißt, Mieterhöhungsspielräume dann quasi weggenommen werden würden. Und wir dürfen ja immer nicht vergessen, natürlich ist die Bezahlbarkeit des Wohnens ein ganz zentrales politisches Thema. Aber wir haben eben auch andere gesamtgesellschaftlich sehr wichtige Themen wie die energetische Sanierung, weil wir das Klima schützen wollen. Die Reaktion auf die demografische Entwicklung. Wir müssen eben auch mehr für altersgerechten Umbau sorgen. Das muss alles ja in irgendeiner Form auch finanziert werden. Das muss sich wirtschaftlich darstellen lassen. Und wenn ich jetzt in der summativen Wirkung von allen mietrechtlichen Regulierungen dazu komme, dass bestimmte Maßnahmen, Modernisierung gar nicht mehr darstellbar sind, sie sich nicht mehr wirtschaftlich tragen, dass ich den Unterhalt von Gebäuden nicht mehr leisten kann, wenn wir sehen, wie die Baukosten ansteigen, ja, das kann ich dann alles nicht mehr realisieren. Am Ende wird nicht mehr investiert. Der Bestand verschlechtert sich in der Qualität und das ist ja kein Ziel, was wir haben. Ich komme aus Berlin, bis 89 hatten wir solche Zustände in der Stadt, jedenfalls im einen Teil der Stadt. Und ehrlich gesagt, wenn man einmal in die historischen Bilder sich anschaut, wie es im Ostteil der Stadt aussah, also ich möchte das nicht zurückhaben. Und deswegen glaube ich, müssen wir dort einfach auch für eine wirtschaftlich vernünftige Herangehensweise sorgen. Und die Ausweitung des Betrachtungszeitraums ist an der Stelle wirklich kontraindiziert.
Mhm. Sowas in der Art habe ich ja auch schon mal von Ihnen gehört.
Haben Sie schon mal von mir gehört?
Ja.
Sie hören zu immer beim Podcast.
Nicht wahr? Ich lerne ja auch was.
Aber ich glaube, da muss ich auch gar nicht so viel zu sagen. Also nur um Herrn Luktschak noch ein bisschen zu teasen, würde ich dann sagen, also 2 Jahre Betrachtungszeitraum wäre eigentlich das angebrachte Ziel für das Aktuelle.
Statt Sie und die Mitglieder, die jetzt möglicherweise zuhören, uns mit den politischen Mehrheiten aus. Nein, aber es muss am Ende ein Ausgleich sein. Natürlich gibt es zwischen Mieterinnen und Mietern auf der einen Seite und Vermietern, Eigentümern auf der anderen Seite, natürlich gibt es da gewisse Interessengegensätze. Und das ist nochmal ja gerade der Vorteil auch der sozialen Marktwirtschaft und auch die Aufgabe von Politik, diese unterschiedlichen Interessen, die ja jeweils für sich genommen berechtigt sind, auszugleichen. So, und nochmal, wir haben ein Mietrecht und kein Mieterrecht. So, nochmal, starke soziale Leitplanken, ja, aber wir dürfen eben die Eigentümer jetzt ja nicht aus dem Blick verlieren. Ich meine, das finde ich sowieso in der politischen Debatte ja immer so. Man hat ja manchmal den Eindruck, wenn SPD, wenn Grüne über Vermieter reden, dass das alles irgendwie große Gesellschaften sind und oder irgendwie alles reiche Leute sind. Ja, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit meinem grünen Gegenkandidaten hier im Wahlkreis auf dem Podium gesessen, der sagte, naja, all diejenigen, die ein Einfamilienhaus haben, die sind ja schon per se schon mal reich. Ja, wo ich gedacht habe, das geht ja sowas von an der Realität vorbei. Ja, also ich kenne so viele Menschen, die wirklich über 20, 30 Jahre und mehr mit wirklich harter Arbeit und mit Verzicht sich ein kleines Häuschen angespart haben, ja, die jetzt als Rentner leben, eine kleine Rente haben, aber eben keine Miete zahlen müssen. Und deswegen, das geht gerade so. Und wenn wir die jetzt irgendwie vermeintlich als reich bezeichnen und denen noch, Heizungsgesetz kommen wir vielleicht noch dazu, wirtschaftliche Lasten aufbürden, das geht in die ganz falsche Richtung. Und deswegen, glaube ich, muss man sehen, auch diejenigen, die heute Mietwohnungen zur Verfügung stellen, die kennen die Zahlen, Herr Warnecke, viel besser, aber zu zwei Drittel sind das ja eben die privaten Kleinvermieter.
Genau so.
Das sind keine Reichen, das sind auch keine großen Unternehmen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir deren Interessen genauso berücksichtigen. Und gerade wir hatten über die Zielgenauigkeit der Mietpreisbremse gesprochen. Also es gibt viele Menschen, die sozusagen in Wohnungen leben, die gut verdienen, wo der Eigentümer, der Vermieter wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind. Ja, so. Und deswegen, glaube ich, muss man sozusagen dieses Gleichgewicht immer im Blick behalten. Das ist eben die Aufgabe und zugleich auch die Kunst von Politik, diesen Ausgleich der Interessen zu bewerkstelligen.
Deswegen, da sage ich gar nichts. Sie haben nämlich so ein schönes Thema gerade angeschnitten. Das macht, da bin ich ja völlig neugierig und gespannt drauf. Jetzt nämlich fast ja die Fragerolle von Frau Mello-Wagner.
Ich wollte
Heizungsgesetz, machen Sie mal. Das war ja, ein Stichwort hier gerade.
Ja, es ging sowieso gerade so emotional her, was ich ja immer gut finde. Aber da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema, was ja die Ampel eigentlich auch gesprengt hat, das Heizungsgesetz. Herr Lukczak, jetzt heißt es ja von Ihnen, wir wollen das Gesetz abschaffen, aber was kommt denn dann? Also ich frage deswegen, weil dieses Gesetz ja auch mit einer großen Förderkulisse verbunden war, die doch dann wegfallen würde, wenn ich das richtig sehe, oder?
Wir sind beim Heizungsgesetz in der Tat sehr klar. Das, was die Ampel jetzt im Gebäudeenergiegesetz, das GEG, verschärft hat, das wollen wir in der Tat abschaffen, das wollen wir zurücknehmen. Und das werden Sie aus Ihren Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft wissen. Das hat für eine solch enorme Verunsicherung geführt. Hat im Übrigen, wenn ich das in Klammern mal dazu sagen darf, auch dazu geführt, dass die AfD unglaublichen Zuspruch bekommen hat. In dieser Hochphase der Diskussion um das Heizungsgesetz sind die Werte der AfD eben auch sehr stark gestiegen. So, und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir davon wegkommen. Ich glaube generell, dass dieser gesetzliche Ansatz so mikrodirigistisch bis in den Heizungskeller hinein buchstäblich als Politik vorzugeben, wie wir sozusagen den Klimaschutz betreiben wollen, das ist der falsche Weg. Und deswegen sagen wir als Union sehr klar, natürlich stehen wir zu den Klimaschutzzielen, die müssen wir auch einhalten. Aber ich finde, der richtige Weg ist es, ein Ziel vorzugeben. Ein Ziel vorzugeben und einen Korridor gegebenenfalls noch vorzugeben, aber ansonsten den Menschen und auch den Unternehmen Freiraum zu lassen, Freiheit zu lassen, wie sie das erreichen wollen. Das heißt, technologische Offenheit, Innovationen zulassen. Das ist ja das Gegenteil vom Heizungsgesetz, wo man eben sehr, sehr stark fokussiert hat, allein auf die Wärmepumpe. Ich habe gar nichts gegen die Wärmepumpe, ich habe selber eine zu Hause, aber ich habe eben auch einen Neubau, ja, da funktioniert das eben auch gut. Aber im Haus aus den 70er Jahren ist das schon mit der Wärmepumpe ein bisschen schwieriger. Da muss ich in der Regel nämlich noch dann die Fenster machen, noch eine Dämmung vielleicht noch machen, im Zweifel die Heizkörper austauschen, Fußbodenheizung reinmachen. Da bin ich ganz schnell bei vielen, vielen Zehntausenden Euro von Investitionen, was die Menschen schlechterdings nicht haben. So, deswegen wollen wir das abschaffen, wir wollen es ersetzen durch einen marktwirtschaftlichen Mechanismus. Das ist für uns der CO2-Preis. Das heißt, wir wollen eine klare Linie, wir wollen einen klaren Pfad vorgeben, wie der CO2-Preis sich entwickelt. Natürlich mit einer starken sozialen Flankierung, wenn der CO2-Preis...
Klimageld, kriegen wir alles wieder als Bürger?
Ja, also Klimageld, wir haben ja momentan leider bei der Digitalisierung, ist jetzt vielleicht nicht unser Thema, sind wir in Deutschland ja nicht so vorangeschritten, dass wir als Staat überhaupt die Möglichkeit hätten, Auszahlungen zu geben.
Also Christian Lindner hat gesagt, es geht jetzt. Es wäre jetzt möglich. Sie setzen sich an dem Punkt jetzt in ein gemachtes Nest. Das könnten Sie also, wenn Sie das übernehmen, das Finanzministerium, ab März auszahlen.
Ja, also Finanzministerium übernehmen, finde ich erstmal eine gute Idee. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Nein, wir müssen die Menschen entlasten, wie der Weg genau ist. Ob das ein Klimageld ist oder andere Sachen. Wir sagen jetzt erstmal, dass wir, was wir eben sofort auch umsetzen können. Bin da noch nicht ganz bei Christian Lindner, dass das sofort geht, dass man Überweisungen machen kann. Was man aber in jedem Fall machen kann, was alle auch sofort entlastet, ist beim Strompreis runtergehen. Und die Stromsteuer runterzugehen, Netzentgelte runterzumachen. Das ist das, was ganz unmittelbar Auswirkungen hat für jeden Haushalt. Und tatsächlich auch große Haushalte verbrauchen halt mehr Strom. Ja, große Haushalte sind in der Regel auch Leute, die wirtschaftlich etwas besser gestellt sind, kleinere eher anders. Also das heißt, man hat auch dann eine soziale Komponente dabei. Und das ist das, was wir wollen. Das heißt, ganz klar, schrittweise CO2-Preis einen Pfad aufzeigen, eine verlässliche Förderung, ganz wichtig, weil Sie das auch angesprochen haben. Das ist ja vor allen Dingen der zentrale Punkt, der auch beim Heizungsgesetz so kritisch war. Man hat das Heizungsgesetz, also die Beschränkungen, die Verbote, die hat man sozusagen als erstes gemacht und hat aber dabei vergessen, wie muss denn eigentlich die soziale Flankierung aussehen. Die Förderung hat man ja erst sehr viel später gemacht. Und auch das war ja etwas, was zu dieser Verunsicherung beigetragen hat. Deswegen, das muss Hand in Hand geben. Klarer CO2-Pfad, marktwirtschaftliches Instrument in den europäischen Emissionshandel, das alles mit implementieren, mit einer verlässlichen Förderung kombinieren und gleichzeitig maximale technologische Offenheit. Das ist der Weg, wie wir vorgehen wollen.
Und ich glaube, auch jegliche Form von Förderung würde unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr glücklich machen. Was kommt denn nach den Wahlen auf uns zu? Also wird das Bauen günstiger oder doch eher teurer? Also gerade auch mit dem Blick auf die Vorgaben, die ja aus Europa kommen und dieses Jahr umgesetzt werden müssen.
Ja, Bauen ist in Deutschland zu teuer. Das ist der schlichte Befund und das führt eben genau zu diesen Problemen. Wir haben gerade über das Mietrecht gesprochen, die wir haben. Wir haben etwa 800.000 Wohnungen, die in Deutschland fehlen. Und die Ampel ist mit ihrem Ziel, die hat ja im Koalitionsvertrag formuliert, 400.000 Wohnungen jedes Jahr neu zu bauen, gescheitert, kläglich gescheitert. Natürlich sind da ein paar exogene Faktoren dabei, also die Zinsanstieg, Baukosten und solche Dinge mehr. Aber viele Dinge sind eben auch hausgemacht. Wenn ich nach Europa schaue, wie dort die Genehmigungszahlen und die Fertigstellungszahlen aussehen, die sind bei weitem nicht so schlecht wie in Deutschland. Und da sind die gleichen Probleme, was Zinsen etwa anbelangt, zu sehen gewesen. Deswegen sind viele Dinge hausgemacht, die wir jetzt angehen müssen. Das ist keine einfache Aufgabe, im Gegenteil eine Herkulesaufgabe, die jede neue Regierung, egal welcher Farbe, sich packen muss. Aber für mich ist ein Punkt ganz entscheidend, weil wir eben haushalterisch auch in einer schwierigen Situation sind. Wir werden die Förderprogramme nicht ausweiten können. Das lässt der Haushalt nicht zu. Deswegen müssen wir bei den Kosten ran. Und das ist die unbequeme Diskussion, die wir führen müssen über die Standards. Ich glaube, wir bauen heute in Deutschland ja immer die S-Klasse, ja, mit Sahnehäubchen und obendrauf noch die Kirsche. Aber so wie wir vor 20, 30 Jahren gebaut haben, das war ein guter qualitativer Standard. Ein wirklich guter Standard. Könnte man wunderbar drin leben, hat aber, also ich überspitze jetzt mal ein bisschen, die Hälfte gekostet.
So, das ist nicht überspitzt. Das ist die Realität. Es hat die Hälfte gekostet.
So. Und ich glaube, wenn wir da wieder zurückkommen bei den Standards zum vernünftigen Maß, ja, eben nicht noch mehr Dämmung außen rauf, weil wir diesen Fetisch, was Energieeffizienz anbelangt, weiter treiben. Ja, wir sind als Union völlig klar. Neubaustandard eher 55. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz. Einsparung von CO2. Wir wollen den nicht noch auf EH 40 anheben, sondern der muss so bleiben, wie er ist. Und generell, wir wollen den Fokus auf die Einsparung von CO2 richten und nicht auf Energieeffizienz. Ist mir doch völlig egal, wie viel Energie in einem Gebäude verbraucht wird, wenn die Energie CO2-neutral am Ende erzeugt wurde. Das ist dem Klima völlig egal. So, und deswegen, glaube ich, müssen wir da den Fokus drauf lenken, auch was das ganze Regulieren anbelangt. Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen runter von den Standards, dass immer teurer gebaut wird. Sonst wird Wohnen in unserem Land irgendwann unbezahlbar.
Das will keiner.
Das will keiner.
Herr Lukczak, was meinen Sie denn, um das nochmal zusammenfassend zu fragen, was können denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus diesem Podcast mitnehmen, wenn sie in die eigenen vier Wände wollen?
Also das Thema Eigentumsbildung ist eins, was bei der Union ganz vorne steht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das auch, also nicht nur mit Blick auf eine gute Altersvorsorge, mit Blick auf Vermögensbildung etwas zentral Wichtiges ist. Es ist ja nicht zu akzeptieren, dass etwa, wenn ich nach Italien schaue, dort die Haushalte durchschnittlich deutlich mehr Vermögen haben als in Deutschland. Das ist ja, die italienische Volkswirtschaft steht ja nicht besser da als die deutsche, ganz im Gegenteil, jetzt historisch betrachtet. Jetzt sind wir in der Rezession, aber sei es drum.
Ich kann sagen, zur Zeit ist es man darf anders, gar nicht aber dran denken.
Aber historisch, genau. So, das ist ja, das hat was damit zu tun, dass wir zu wenig Immobilieneigentum in Deutschland haben. Und da müssen wir ran. Und ich finde, das ist etwas, was auch eine gesellschaftliche Frage ist. Ich sage immer, das ist das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft gewesen in der Vergangenheit. Dass man, wenn man sich anstrengt, wenn man fleißig ist, wenn man die Ärmel hochkrempelt, auch ein bisschen Verzicht übt, dass man dann es schaffen kann, in die eigenen vier Wände zu kommen. Das kleine Häuschen im Grünen, das ist immer noch der Traum von 80% der Menschen. Aber heute ist die Situation eben so, dass ganz viele Menschen sagen, egal wie ich mich anstrenge, und selbst wenn es zwei Verdiener sind, die auch nicht schlecht verdienen, das ist für mich völlig unerreichbar, gerade in großen Städten wie Berlin. Und das macht etwas mit den Menschen. Da geht diese Motivation, der Antrieb, sich anzustrengen, wieder Leistung zu bringen, der geht verloren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir bei der Eigentumsbildung vorankommen. Und deswegen müssen wir über die steuerlichen Fragen stellen, dass wir die hart arbeitende Mitte entlasten, dass wir den Spitzensteuersatz anheben, dass wir den Soli abschaffen, dass wir die Überstundenzuschläge steuerfrei stellen und eben auch etwas für die Eigentumsbildung tun. Also die Förderprogramme, die Ampel aufgelegt hat, die waren ja ein Witz. In den ersten drei Monaten hatten wir da 200 Anträge bundesweit. Bundesweit, ja, völlig, völlig daneben konzipiert, wussten alle Experten, nur die Ampel hat nicht drauf gehört. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da vorankommen, eine verlässliche Förderung dort anbieten, weil Eigentumsbildung etwas Gutes ist für Vermögensbildung, für die Altersvorsorge und eben für die Gesellschaft eben auch. Und deswegen müssen wir da vorankommen. Das ist ein ganz zentrales Ziel, was wir in unserem Wahlprogramm auch verankert haben.
Ja, vielen Dank, Herr Lukczak. Aber es gibt noch ein letztes Thema, was ich weiß, dass Herr Warnecke noch gerne ansprechen wollte. Und zwar die Erbschaftssteuer. Wie sieht es denn damit aus?
Ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, da hat die CDU ja mal einen Vorschlag aus Bayern von der Schwesterpartei bekommen, von der CSU. Und den fanden wir eigentlich ganz toll. Nämlich dann für den Fall, in dem man erbt, dass die Erben die Möglichkeit haben, ihre Investitionen in die Immobilie, in die energetische Modernisierung der Immobilie, 1:1 von der Erbschaftssteuer abzuziehen. Und den, muss ich ganz ehrlich sagen, finden wir wirklich ganz hervorragend, weil es natürlich ermöglicht, dass man die Immobilie in der Familie halten kann, dass man gleichzeitig ins Klima investieren kann und nicht gezwungen ist, vielleicht so eine Immobilie zu verkaufen. Denn wir haben ja auch gerade dort, wo die Immobilien sehr hochpreisig sind, mittlerweile auch sehr, sehr hohe Erbschaftssteuern, schon im engeren Familienkreis, weil die Immobilienpreise eben einfach weggaloppiert sind, während die Freibeträge für die Erbschaftssteuer nicht angefasst worden sind. Allein daraus ergibt sich ja schon eine gewisse Besteuerungshürde. Sind Sie da dabei mit dem Vorschlag der CSU?
Der Vorschlag findet sich ja im Regierungsprogramm von CDU und CSU. Also wir haben ihn übernommen in der Tat. Das ist auch ein genau richtiger Vorschlag, weil Sie haben es ja zu Recht beschrieben. Wir sehen eben bei der Erbschaftssteuer, weil eben die Bodenpreise und die Immobilienpreise sich eben so stark entwickelt haben, die Freibeträge sind nicht angepasst worden. Auch das ist etwas, was wir in unserem Programm niedergelegt haben, dass wir zu einer Anpassung der Freibeträge kommen, was notwendig ist. Weil unser klares Ziel ist, wenn Eltern sich über viele lange Jahre harter Arbeit und auch des Verzichtes ein kleines Einfamilienhaus erarbeitet haben und sie wollen das dann an ihre Kinder oder Enkelkinder weitergeben, kann das nicht am Ende das Ergebnis sein, weil ich irgendwie es sanieren muss oder weil ich so eine hohe Erbschaftssteuer zahlen muss, dass die Kinder es dann nicht halten können und verkaufen müssen. Das kann nicht das Ergebnis sein. Und deswegen sind diese beiden Vorschläge, Anpassung der Freibeträge bei der Erbschaftssteuer und eben auch notwendige Sanierungen, die dann fällig werden, zur Zeit dieses Wechsels dann eben abzugsfähig machen von der Erbschaftssteuer, mit dem klaren Ziel, dass das Haus in der Familie bleiben kann.
Wunderbar.
Klares Ziel, klare Aussage. Herr Luktschak, Herr Warnecke, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für die kommenden Wahlen. Danke, Herr Warnecke, auch für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Frau Mello-Wagner, und Ihnen, Herr Luktschak, alles Gute, viel Erfolg im Wahlkampf, warme Füße bei dem Wetter und ich freue mich auf ein Wiedersehen nach dem 23. Februar.
Ich freue mich auch drauf. Vielen herzlichen Dank. Und ich habe jetzt beheizbare Socken. Insofern ist das mit den kalten Füßen geregelt.
Das hören wir sehr gern. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns das doch gern in die Kommentare. Ansonsten gibt es weitere Infos auch wie immer noch in den Shownotes. Und falls Sie es noch nicht getan haben, dann vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine neue Folge mehr von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!